Herzlich willkommen im Studio 2 des Frickelkommando Nordwest. Ich bin Boris Hulsch. Heute habe ich leider keinen Gast, deswegen rede ich einfach mal über mein Großprojekt, den Lasercutter. Angefangen hat das Ganze natürlich mit den Berichten, die ich im Forum gesehen habe, über die verschiedenen Kollegen, die dann auch einen Lasercutter sich bestellt hatten. Da ist natürlich das Bedürfnis schnell erweckt worden, auch einen Lasercutter haben zu wollen. Ich hätte natürlich gerne von Anfang an einen Lasercutter selber gebaut, aber ohne Vorkenntnisse des Ganzen habe ich mich da auch nicht rangetraut. Aus diesem Grund habe ich mich dann doch entschieden, einfach einen billigen China-Laser zu bestellen und mir den dann so umzubauen, wie ich das gerne hätte. Und so habe ich dann auch für 300 irgendwas Euro dann einen Lasercutter mir bestellt und in aller Schnelligkeit das Ding dann versucht, irgendwie ans Laufen zu bekommen. Da war mir dann doch am Anfang wichtiger, dass ich schnell Ergebnisse habe, anstatt das mal ordentlich zu machen. Und das ist auch entsprechend dann in wilder Frickelei ausgeufert. Als erstes muss man sich um die desolate Elektrik kümmern, das heißt Schutzleiter überprüfen, gucken, dass der ordentlich angeschlossen ist. Dann die fiesen USA-Steckverbinder auf der Rückseite müssen unbedingt ersetzt werden, damit man sich da nicht die Finger verbrutzelt, wenn man die Originalpumpe dann anschließt, die dann dabei ist mit diesen fiesen 110-Volt-Steckern. Die habe ich dann schnell umgerüstet auf Kaltgeräte. Das lässt sich relativ einfach ins Gehäuse reinschneiden. Und als nächsten Punkt muss man dann unbedingt die Absaughutze, die da drinnen installiert ist, abschneiden, weil die einfach so weit in den Schneidraum reinragt, dass bei der Nulllinie, die man auf der X-Achse hat, der Laser einfach quer über diese Absaughutze fährt. Ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt rausgeben kann. Anscheinend hat das nie jemand ausprobiert, ob das wirklich funktioniert, aber anscheinend ist den lieben Kollegen das erstmal auch vollkommen egal. Also die Absaugung muss dran und zwar immer nach draußen, weil man sich sonst innerhalb von kürzester Zeit die Bude dermaßen voll nebelt, dass man da hustend einfach rausrennt. Als Absaugung im hinteren Teil dann einfach nur einen PC-Lüfter einzubauen, so ein 120er ist vollkommen unterdimensioniert, da muss dann schon ein Querstromgebläse rein mit ein bisschen mehr Leistung. Ich habe am Anfang auch so ein 24-Volt Querstromgebläse gehabt mit ordentlich Leistung. Das hat am Anfang ganz gut geklappt. Eine Rückschlagklappe für den Dunst sollte man auch anbringen. Für den Anfang, beziehungsweise wenn man das ernsthaft betreibt, so ein bisschen sollte man so ein Lamellenrollo dran haben wie an den Abluft-Abluft-Hauben von der Küche. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Ich habe in meiner Version erstmal eine Rückklappe drin mir eingebaut, die mit einem Blech einfach da festgemacht ist. Das Blech wird von dem Querstromgebläse nach oben gedrückt und fällt dann einfach wieder nach unten, wenn der Luftzug aufhört. Ansonsten bläst dann wirklich der Wind in die Bude und auch den Dreck wieder mit zurück. Der Abluftschlauch, der dabei ist, der ist erstmal tauglich, das geht so. Wenn man dicht genug am Fenster ist und das dann irgendwie rausgeblasen bekommt, das für den Anfang tut das ganz gut. Das Ding ist rundherum undicht. Das merkt man dann deutlich, wenn der Wind auf der Abluftöffnung steht und ein bisschen zurückbläst, dann räuchert der Qualm auch durch die Spalten wieder in die Bude rein. Das ist eher unschön. Da muss dann wirklich das Gebläse ordentlich Druck machen. Die vom Hersteller vorgeschlagene Wasserkühlung ist banal einfach. Der nimmt einfach eine Kiste mit 20 Liter Wasser, stellt die unter den Tisch, die Tauchpumpe da rein, die dabei ist mit diesem 110 Volt Stecker, dann Schlauch oben zur Laserröhre und wieder zurück in den Bottich und der Hersteller oder die Verkäufer sagen halt, ja, bis 40 Grad Wassertemperatur und dann soll man das Wasser halt austauschen. Ich habe direkt mir einen Kühler dran gebaut, so kennt man so Kühlsysteme halt von PC-Kühlern, wassergekühlte PCs. Aus dem Bereich kann man sich da prima bedienen. Da gibt es auch bei der CT diverse Artikel und bei YouTube so einiges zu sehen, wie man sich so eine Wasserkühlung da dran baut. Meiner Meinung nach muss auf jeden Fall ein Strömungswächter rein, der überwacht, dass die Kühlung auch wirklich läuft. Sonst verbrät man sich ruckzuck die Laserröhre, wenn man nicht aufpasst. Das geht dann sehr auf die Lebensdauer und das sollte man tunlichst vermeiden, dass halt kein Wasser läuft. Ich habe das gelöst, indem ich einen Strömungssensor mir eingebaut habe aus einer alten aus dem alten Kaffee-Vollautomaten. Da ist ein kleines Flügelrad drin mit einem Magneten und einem Hallsensor. Das geht stumpf auf einen NE555, der einfach die Flanken so weit verlängert, dass im normalen Betrieb ein Dauerhai anliegt am Ausgang der Überwachungsschaltung. Das geht auf ein Relais und dieses Relais unterbricht dann den Laser an dem Eingang für die Laserbereitschaltung von dem Lasernetzteil. Zu dem Thema Lasernetzteil komme ich dann später noch. Wenn man sich um die Abluft dann einigermaßen gekümmert hat, sollte man als nächstes schauen, dass man die Wasserkühlung ordentlich angebaut bekommt. Wie gesagt, das habe ich mit einem eigenen Kühlkreislauf gelöst. Der besteht aus einer alten Laugenpumpe von einer Waschmaschine. Die Laugenpumpe habe ich an ein Edelstahlblechgehäuse angeschlossen, das ich mir geschweißt habe. Da ist ungefähr 1,5 Liter Wasser drin in diesem Gehäuse. Dann in der Zuleitung zur Laserröhre ist dann der Strömungsfechter drin. Und dann auf dem Rückweg von der Laserröhre läuft es dann durch einen 120x120 mm Lamellenkühler. Den habe ich ausgebaut aus einem Sauerstoffkonzentrator mit einem 120er Lüfter dran. Und das geht dann wieder in diese Dose. Witzigerweise funktioniert das auch als geschlossenes System ganz gut. Das heißt, das Kreislaufsystem ist in sich geschlossen. Das Edelstahlblechgehäuse, wo die Laugenpumpe dran ist, fungiert als Reservoir. Da ist ein bisschen Luft drinne und ich mache mir da eigentlich weniger Sorgen, dass da irgendwas passiert, denn ich habe so Druckluft-Schnellverbinder genommen als Wasserleitsystem, sage ich mal. Die 6 mm sind das, glaube ich, 6 mm Druckluftleitung habe ich genommen und das ist, glaube ich, ein 1/4 Zoll Gewinde oder irgendwie sowas für diese Druckluftschnellverbinder 6 mm. Und am Laser selber sind so sehr flexible Silikonschläuche dran, die sich prima um diese Druckluftschläuche umlegen. Das heißt, wenn man die da drauf schiebt, bleiben die drauf. Da kann sogar ein bisschen Druck drauf, ohne dass die wieder runterfliegen. Wobei mir einfällt, ist nicht 6 mm Druckluftschlauch, sondern 8 mm. Und da passt dieser Silikonschlauch, der an dieser Laserröhre dran ist, wunderbar drauf. Den schiebt man so ein bisschen angefeuchtet drauf und den kriegt man nicht wieder runtergezogen. Wenn der mal ein bisschen festgetrocknet ist, sitzt der Bombe. Bei den Temperaturen, die ich erwarte von dem Kühlsystem, das geht kaum über 30 Grad, also das wird handwarm. Deswegen kann ich das auch als komplett geschlossenes System laufen lassen, weil der Druck, der da entsteht durch die Erwärmung, der ist so gering, dass ich da auch keine Sorge habe, dass mir die Schläuche da irgendwie runterfliegen. Also da bin ich recht unbesorgt, das geht so. Man sollte auch auf jeden Fall destilliertes Wasser nehmen, entmineralisiertes Wasser auf jeden Fall. Denn sonst sammelt sich da doch schnell irgendwie Ablagerung an den Laserteilen, habe ich gelesen. Das sollte man doch mit Testwasser machen am besten. Ich habe in dem Kühlsystem zusätzlich noch einen Kraftstofffilter drin. Das ist ein einfacher Zwischensteckfilter, den man so kriegt aus Kunststoff. Und von meinem Vater den Tipp bekommen, wenn ich den Algenwachstum vermeiden möchte, soll ich einfach ein bisschen Kupferlitze in den Filter reinstopfen. Das habe ich dann auch getan. Ich habe ein bisschen dünne Kupferlitze abisoliert und ein bisschen was zusammengewurschtelt und dann in diesen Filter reingedrückt. Und ich denke mal, dass das reichen wird, um die Algen im Zaum zu halten. Den Laser habe ich jetzt schon eine Zeit laufen gehabt in der originalen Laserkiste. Und da hat sich dann doch einiges an Algenwachstum eingestellt in dieser kurzen Zeit. Da muss man ein bisschen drauf gucken, dass der Laser dann nicht irgendwann zuwächst. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut ist. Als weiteren wichtigen Schritt sollte man zumindest einen Schalter einbauen, der den Deckel überwacht, dass nicht jemand aus Versehen im laufenden Betrieb das Ding aufreißt und sich dann mit irgendeinem Querschläger vom Laser dann die Augen rauslasert. Da kann man einfach einen Mikroschalter an die Seite flanschen und einfach die Enable-Leitung von dem Laser unterbrechen und dann ist der auch aus, wenn man den Deckel aufmacht. Dann geht der auch nicht an, wenn man die Test-Taste drückt, die an der Steuerung ist. Aber man kann trotzdem mit einer Hand, wenn man den Mikroschalter einigermaßen geschickt positioniert, dann den Test-Taste drücken und den Mikroschalter vom Deckel, dass man beim Fokussieren beim Einstellen der Spiegel des Lasers nicht so Probleme hat, da den Laser rausschießen zu lassen. Das muss man dann auch machen, aber da muss man auch dann Schutzbrille tragen. Aus Sicht, das ist eine wichtige Sache, dass man da die Schutzbrille auf hat. Als Schutzbrille tut es da die ganz normale Schutzbrille aus dem Baumarkt, denn dieses Polycarbonat und Acrylgas, was es da gibt, da geht der Laser eigentlich nicht durch, weil man die Materialien auch mit dem Laser schneiden und gravieren kann. Das heißt, die gesamte Laserleistung wird dann im Material umgesetzt. Das sollte man dann eigentlich auch merken, dass das dann an der Stelle blind wird, wenn man wirklich mal aus Versehen in den Laser reinguckt mit der Schutzbrille. Mit den Augen ist das nicht so gut, denn da hat man dann sehr schnell die Hornhaut verbrannt und dann war es das mit dem Augenlicht. Tatsächlich ist es mir bei meinem selbstgebauten Laser passiert, dass ich von oben in den Laser reingeguckt habe, während ich am Spiegel einstellen war und dann gemerkt habe, dass es warm wurde im Gesicht. Das lag einfach daran, dass der Laser nach unten geschossen hat und an der Metallplatte, die unten drin war, sich reflektiert hat und mir dann ins Gesicht gefahren ist. Also ohne Schutzbrille hätte es dann auch tatsächlich zu Schäden kommen können. Zwar ist die Streustrahlung nicht so stark, dass es sofort Schäden gibt, aber das Risiko sollte man einfach nicht eingehen. Die hässliche blaue Kiste, die man geliefert bekommt, die ist von vorne bis hinten wackelig aufgebaut. Der Tisch, wo man seine Sachen drauflegt, das ist auch auf ungefähr 10 cm langen 6 mm Sechskantbolten aufgelagert. Das wabbelt auch alles schön hin und her, ist in sich alles verzogen und unstabil. Da tut man gut dran, die Kiste stabil hinzustellen, dass die gerade steht und die dann nach dem Einstellen auch möglichst nicht verschiebt, weil durch die wenig stabile Ausführung dass sich dann auch wieder alles verzieht, wenn er dann mit einem Bein so ein bisschen in der Luft steht, der Laser, dann dürfte sich das Ganze da drin dermaßen verziehen, dass die Spiegeljustierung für einen Eimer ist. Das ist einfach alles sehr wackelig. Zum Thema Lasernetzteil, da gibt es verschiedene Ansichten zu. Ich erzähle das mal kurz, wie das so gemacht ist. Wir haben auf der Rückseite von diesem Lasernetzteil in der Regel die Hochspannungsleitung, die zur Laserröhre hingeht. Der positive Teil dann geht eine Negativleitung wieder zurück zum Netzteil. Und auf dem Netzteil geht diese Minusleitung, entweder wird die durch das Ampermeter geschliffen, wenn eins da ist, oder es geht da auf die Masse. Die Masse ist verbunden auch mit der Erde. Das heißt, man könnte theoretisch den Minuspol auch direkt auf die Erde hauen, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Das geht dann an den, die Minusleitung geht eigentlich an den 230 Volt Anschlussstecker, der an dem Lasernetzteil ist. Da ist dann irgendwie L- gekennzeichnet, da geht die Minusleitung dann drauf. Dort ist sie angeklemmt. Das heißt, wenn man den 230 Volt Stecker abmacht, ist in der Regel auch die Laserröhre ab. Das heißt, man kann die Laserröhre dann nicht aus Versehen mit abgelöster Masse betreiben. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Die Eingangsbeschaltung des Netzteils selber für den Betrieb des Lasers ist dann einmal ein sogenannter Laser Enable, nenne ich den mal. Da müssen dann 5 Volt anliegen, damit er dann scharf ist. Und dann gibt es noch ein Testeingang, der wird auf Masse gezogen, dann feuert der Laser los und dann gibt es nochmal den Laser-Input, der wird auch auf Masse gezogen, um den Laser dann von der Steuerung her zu schießen. Dazu gibt es dann noch den Eingang für das POTI, da liegen dann 5 Volt an, einmal den POTI-Rückkanal und die Masse. An dem POTI-Eingang kann man beliebig 1 Kiloohm anschließen oder Spannung einspeisen von 0 bis 5 Volt. Das ist ganz angenehm. An der Stelle kann man nämlich auch eine PWM einspeisen, um die Laserleistung dann einzustellen. Da habe ich dann festgestellt, dass die Minimallasereinstellung über den normalen Spannungseingang doch bei ungefähr ca. 6 mA Röhrenstrom liegt. Wenn man drunter geht, dann zündet der Laser gar nicht. Allerdings, wenn man mit einem PWM drauf geht, kommt man ziemlich weit runter. Ich glaube, auf ein halbes bis ein Milliampere, wo der Laser dann auch tatsächlich läuft. Das heißt, mit einem POTI kann man das so für den manuellen Betrieb ganz gut benutzen, aber wenn man wirklich dann feinere Gravuren machen möchte, ist die 6 Milliampere Threshold, sag ich mal, von dem Analogeingang viel zu groß. Da brennt einem auch so das Material weg. Auch wenn man es nur gravieren möchte, schneidet der dann schon. Oder man muss mit einem Affenzahn fahren, was die Maschine an sich aber auch nicht mitmacht. Das ist für die Umrüstung ein bisschen problematisch, weil die ganzen Steuerungen, die man so hat, eigentlich auf High-Level ausgelegt sind. Das heißt, die gehen davon aus, dass der Laser feuert, wenn man ein High-Signal drauf geht, drauf gibt. Man kann das aber umgehen, indem man schlichter eine Transistorgeschichte vorsetzt, dass man mit dem High-Signal dann das Ding auf Masse zieht. Ich glaube, es ist keine gute Idee, die Laser-Eingänge direkt an den Arduino anzuschließen. Deshalb habe ich das so gemacht, dass ich die Arduino-Ausgänge über einen Transistor schlicht dann an die Netzteileingänge angeschlossen habe, dass das High-Signal dann den Lasereingang kurz schließt. Da fühle ich mich auf der sicheren Seite. Zudem hat wohl auch das Lasernetzteil ein Kühlungsproblem. Das heißt, wenn man da dem Netzteil einen Lüfter spendiert, das tut dem wohl ganz gut. Wenn man das Ding auf Volllast betreibt, habe ich gelesen, dann kann es passieren, dass das Netzteil die Grätsche macht. Das ist wirklich auf Kante genäht. Die Leistung, die man abfordern kann, wenn man die vollständig abfordert, dann hält das wohl nicht sehr lange. Man soll da irgendwie bei 80%, 90% bleiben. Ich würde dem Ganzen noch einen Kühler spendieren, beziehungsweise einen Lüfter spendieren. Dann sollte das Ding eigentlich auch eine Zeit lang problemlos laufen. Bisher habe ich noch nichts festgestellt, dass es Probleme gibt, aber so lange habe ich den Laser ja auch noch nicht. Ich empfehle auch, wenn man sich dann tatsächlich selber den billigen Laser kauft und den benutzen möchte, dann die Version zu kaufen mit dem analogen Multimeter, was da drin ist, beziehungsweise mit der Milliampere-Anzeige. Die mit der Digitalanzeige machen eine Sollwertvorgabe von 0 bis 100%. Da kann man dann nicht sehen, ob der Laser überhaupt läuft. Das kann man dann besser sehen, wenn man ein analoges Anzeigegerät hat, dass man den Strahlstrom dann wirklich per Poti so einstellt, wie man ihn haben möchte. Diese Prozentangaben-Einstellerei, das ist wirklich, naja, grenzwertig. Man kann es machen, es geht auch, ich habe es auch gemacht, dann weiß ich, okay, 10% ist so die kleinste Einstellung, die man fahren kann, drunter läuft er nicht zuverlässig und 100% wäre dann halt volle Kanne. Gut, kann man machen, aber im Endeffekt würde ich dann doch auch empfehlen, da ein Strommessgerät einzubauen. Das habe ich bei mir auch getan. Ich hatte noch ein sehr altes Digitalampermeter, ein kleines Einbauampermeter, was früher so Standard war. Für die Bastelkiste hatte man das, hat den Nachteil, das wird normalerweise mit einer 9 Volt Blockbatterie betrieben, was natürlich das Problem hat, dass die Masse von dem 9 Volt Block nicht verbunden sein darf mit der Masse des Messobjektes, also das muss potenzialfrei sein, die Stromversorgung, und da habe ich dann einen kleinen DC-DC-Wandler reingesetzt, 20-30 mA DC-DC-Wandler, dass ich da keine Masseprobleme habe, und mit einem Strommesswiderstand von einem Ohm bin ich genau auf die 20 Millivolt gekommen pro 20 mA, dass mir das sehr gut angezeigt wird. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es muss ja auch nicht genau sein. Es geht ja nur darum festzustellen, okay, wie hoch ist der Strom ungefähr, dass man immer so ein bisschen zumindest die Einstellungen gleich hat. Ich habe mich dazu entschieden, einen Shunt zu basteln aus 4x1 Ohm. Das heißt, 2 in Reihe, 2 parallel, einfach aus Angst, falls mir dieser 1 Ohm Widerstand kaputt geht, hätte ich da die volle Hochspannung an dem kaputten Widerstand, und bei einem 4er Netzwerk ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die 4 Widerstände oder die Widerstände generell alle gleich kaputt gehen. Und wenn ich dann plötzlich einen hohen Strom plötzlich angezeigt bekomme, wenn es dann doppelt so hoch ist, weiß ich, okay, dann ist wohl ein Widerstand abgebrannt und kann dann entsprechend reagieren und die ersetzen. Aber bei 20 mA mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. Bei meiner Kiste habe ich dann irgendwann mir selber Spiegelhalter gebaut, weil die Spiegelhalter, die dort verbaut sind, finde ich doch sehr wackelig sind. Die hatte ich mir dann aus Aluminium gefräst und das hat noch ein bisschen mehr Stabilität in das Ganze gebracht, dass es nicht bei jedem Ruck quasi dann der Spiegel am Zittern war. Das hat sich nämlich tatsächlich negativ auf die Gravur ausgewirkt, dass irgendwelches Brummen von Lüftern oder Rucken von den Servomotoren dann zum Zittern in den Gravurlinien geführt hat. Wenn man da ein bisschen massivere Spiegelhalter einbaut, dann lässt das merklich nach. Die Spiegeljustierung ist immer ein Riesenthema. Das muss man wirklich auch üben, bis man das drauf hat, dass man die Spiegelgeschichte relativ schnell eingestellt bekommt. Da gibt es einige Anleitungen. Wenn man unter K40 Whisperer und China Laser googelt, findet man eigentlich auch gute Anleitungen, wie man die Spiegel einstellt. Die Spiegeleinstellung mit diesen M3-Gewindeschrauben, die da im Original drin sind, und den Konterschrauben, das ist schwierig. Wenn man die einstellt und dann nachher mit den Kontermuttern dann festzieht, verstellt sich der Spiegel in der Regel dann doch wieder. Deswegen habe ich jetzt bei meinem Umbau überhaupt gar keine Spiegelverstellung in dem Sinne drinne. Das ist mehr oder weniger so massiv gebaut alles, dass wenn ich es festgeschraubt habe und dann an den die konstruktionsbedingt so ausgerichtet habe, dann sollte es eigentlich so bleiben, dass es richtig ist. Zumindest hoffe ich das. Ich habe mir dann auch einen neuen Satz Spiegel gegönnt. Diese gelben Spiegel habe ich mir dann liefern lassen. Ob das jetzt ein großer Vorteil ist, weiß ich nicht. Bei den Spiegeln ist es auch ein Thema, die verkratzen relativ leicht. Und wenn die einen Kratzer haben, dann streut der Laser an diesem Kratzer und dann ist eigentlich die Laserleistung um einiges reduziert, allein durch dieses Streuen. Man muss sich dann vorstellen, wenn man am ersten Spiegel einen ganz kleinen Kratzer hat, wo der Laserpunkt drauf fällt, dann weitet sich der Strahl an diesem Kratzer und je weiter man weg ist von dem Kratzer, desto größer ist halt diese Störung. Da bleibt von dem Laserfleck manchmal gar nicht so viel übrig. Was ich festgestellt habe beim Laserspiegeljustieren ist, dass die Anleitungen sehr wenig berücksichtigen, dass man am Laserkopf, wo der 45-Grad-Spiegel ist, am besten schaut, dass man unten die, beziehungsweise dass man die Linse rausnimmt erstmal für die grobe Justierung und dann auch guckt, am besten mit einem Spiegel oder mit einer Handykamera, dass der Laserfleck auch wenn er über den 45-Grad-Spiegel gelaufen ist, schön mittig auf der Linse landet. Das kann man bei der normalen Justage, sieht man das nicht unbedingt. Denn wenn der Laserkopf so ein bisschen schräg angebracht ist oder das Blech so ein kleines bisschen verbogen ist, dann, dann läuft der Laserpunkt nicht mittig auf die Linse oder am Rand. Und man wundert sich dann, wenn der Laser dann XY irgendwo am äußeren Bereich fährt, dass der überhaupt nicht mehr ordentlich graviert. Das liegt dann oftmals daran, dass der Laserkopf irgendwie ein bisschen schief ist und der Laserpunkt dann nicht über den 45-Grad-Spiegel nicht ordentlich auf der Linse landet. Das kann man aber relativ einfach machen, wenn man die Linse dann raus hat. Dann unten ein bisschen Klebeband drauf, dann ein paar Mal schießen, dann sieht man, okay, da scheint wohl es nicht zu stimmen und dann muss man das ein bisschen nachbiegen. Das sollte in der Regel eigentlich ganz gut klappen. Ein großes Thema, was noch dazu kommt, ist die Laserlinsenverschmutzung. Wenn man mit dem Air Assist arbeitet, das heißt, wenn die Luft direkt in den Laserkopf geblasen wird, dann verschmutzt die Linse mit der Luft, die da reinkommt, doch recht schnell, habe ich festgestellt. Also ich bin da im Moment noch recht häufig am Putzen. Ich muss mal gucken, wo bei mir eventuell das Problem da liegt. Ich habe mir einen Laser Assist selber gebaut an meinem neuen Laser. Der ist so konstruiert, dass er quasi eine Venturi-Düse ist und dann an der Linse ein leichter Unterdruck entsteht und diesen Unterdruck, da habe ich einen Anschluss dran, der dann außerhalb vom Laser über eine Filterpatrone läuft und dann theoretisch saubere Luft durch einen Filterfließ zieht an der Linse vorbei und dass dann mit der Venturi-Düse die Luft dort mitgerissen wird und eigentlich keine schmutzige Luft, in Anführungszeichen sage ich mal, mehr an den Laser kommen kann. Aber da scheint noch ein Problem vorzuliegen, was ich noch nicht gefunden habe. Entweder ist die Umgebungsluft doch so schmutzig oder durch die Venturi-Düsen-Geschichte wird die Düse bzw. wird die Linse so kalt, dass sich da die Luftfeuchtigkeit sammelt an der Linse. Da muss ich noch ein bisschen Forschung betreiben. Bei der Laserlinse sollte man beachten, wenn man sie ein- und ausbaut und nicht mehr weiß, wie rum sie gehört, die runde, die konvexe Seite, die kommt nach oben. Das kann man relativ einfach erkennen, indem man, wenn man oben drauf guckt, dass alle Objekte, die sich spiegeln, kleiner sind. So muss sie dann rein. Beim Putzen vorsichtig sein, ist ja klar, die Linsen sind empfindlich. Wobei ich die Linse, die ich von Anfang an drin hatte, schon ziemlich böse misshandelt habe. Sag ich bin da ein bisschen rücksichtslos. Ich rubbel die einfach mit ein bisschen Spucke und am Baumwoll-T-Shirt sauber. Hat der Linse anscheinend bisher noch nicht geschadet. Ich habe noch recht gute Schnittleistung. Wundert mich ein bisschen, aber gut, ich habe eine zweite Linse auch schon da. Falls mir die erste dann doch zu schlecht wird, kann ich die dann einsetzen. Aber im Moment bin ich noch ganz zufrieden. Also dafür, dass ich die so böse misshandelt habe, schneidet die eigentlich noch ganz gut. Wichtig ist dann beim Schneiden zu schauen, dass man den richtigen Fokuspunkt hat. Der Fokuspunkt soll wohl bei 50,8 mm ab Linsenunterkante liegen. Das ist der sogenannte Sweet Point. Die Laserlinsen sind so gebaut, dass sie den Laserpunkt in einem gewissen Bereich sehr fein fokussiert. Und dieser Bereich ist ungefähr, ich würde sagen, ein Millimeter oder zwei Millimeter haben die, ist der Fokus immer, beziehungsweise der Brennpunkt gleich groß. Darüber und darunter wird er größer. Das kann man dann, ich nutze das jetzt dadurch, dass ich eine Z-Achse habe an meinem Laser, wo ich die Linse rauf und runter fahren kann. Damit kann ich dann quasi die Gravurbreiten bestimmen. Das heißt, wenn ich Sachen nicht schneiden möchte, sondern wirklich gravieren möchte, dann kann ich bis zu 2-3 mm quasi Gravurbreiten machen, was dann zum, zum Brennen von Holz eigentlich eine schöne Sache ist, dass man Konturen halt mit 2-3 mm Breite direkt fahren kann. Mit einem normalen Lasercutter wird das ein bisschen schwieriger, da müsste man die Bahn mehrfach fahren. Und wenn man dann noch den Nachteil hat, dass man mit 10% Minimumstrom, das heißt mit 6 mA, mit 4-5 mA Mindeststrom fahren muss, dann kann man kaum was gravieren. Das, wenn man dünnes Holz hat, dann brennt der quasi schon das Holz durch, wenn man nicht sehr schnell fährt. Aber bei dem K40 Whisperer Programm zum Beispiel ist es so, wenn man da anfängt schnell zu gravieren mit 300 mm pro Minute, ist das glaube ich, weiß es gar nicht, ja, 300 mm pro Minute, kann wohl sein, wenn man dann Ecken hat oder Kanten hat, dann rumst der in die Ecken rein und dann gibt es auch Schrittfehler ohne Ende. Das knallt richtig, wenn der um die Ecken fährt. Also da hat man wirklich das Problem, dass die Laserleistung für die Geschwindigkeit einfach zu hoch ist. Und wenn man die K40 Whisperer-Steuerung nicht umbauen möchte, sondern behalten möchte, würde ich empfehlen, dass man als Stromeinstellung dann sich eine PWM baut mit 1 Kilohertz. Habe ich jetzt zum Beispiel laufen und dann sollte eigentlich die Laserleistung sich einiges besser einstellen lassen als mit dem normalen Poti. Durch die Z-Achse hat man auch noch den Vorteil, dass man verschiedene Materialdicken wunderbar schneiden kann. Wenn man den K40 Laser, so wie er ist, benutzen möchte, hat man eigentlich ab 4 mm Materialstärke schon ein Problem, weil der Fokus halt bei 1-2 mm liegt, also von der blanken Oberfläche des Bearbeitungstisches kann man vielleicht 2-3 mm Material drauf liegen und dann fängt der Fokus auch schon an breiter zu werden. Da lässt dann die Schneidleistung nach und wenn man dann was gravieren möchte auf einem Objekt, das kann man in dem Ding eigentlich vergessen. Der K40 hat zwar so ein Klemmfach, aber das ist auch eigentlich nicht nutzbar. Da kann man höchstens so ganz kleine Dinger reinklemmen und von der Höhe ist es dann auch nicht einstellbar. Es gibt Umbausätze, wo man dann den Boden verstellen kann. Habe ich mir auch eingebaut, selber gebaut, aber da habe ich festgestellt, das ist dann auch, weil das nur auf diesen vier Ecken auf den Spindeln steht, die man dann einbaut. Auch eine ziemlich wackelige Angelegenheit und wenn der Laser dann hin und her ruckelt, ich finde, es wackelt alles viel zu sehr hin und her. Deswegen habe ich ja diesen ganzen Umbau auch gemacht, damit ich was Stabiles habe. Meine Z-Achse, die ich drin habe, kann ich verfahren auf 80 mm. Das heißt, Objekte mit 70 mm Höhe sollte ich eigentlich problemlos gravieren können. Das heißt, wenn man so einen Laptop hat und man möchte da seine Insignien reinbrennen, das sollte damit eigentlich funktionieren. Das hoffe ich zumindest. Ich hatte einen Versuch gemacht, allerdings habe ich dann noch mit zu viel Leistung gefahren. Das gibt eine schöne Schmurgelei, aber keine schöne Grafik. Da muss ich noch ein bisschen probieren, aber das ist so das Nächste, was ich noch probieren möchte. Die Originalsoftware, die dabei war, die habe ich überhaupt gar nicht benutzt. Weil ich ja grundsätzlich Linux benutze, wenn es irgendwie geht. Läuft auf Linux nicht. Das funktioniert nicht. Da ist irgendwie so ein Dongle dabei, den man benutzen soll. Das ist die Hölle. Ich habe dann direkt K40 Whisper benutzt. Das läuft auf Linux auch wunderbar. Und damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. Allerdings hat die Software auch so ihre Nachteile. Wenn man zum Beispiel die Objekte wie so zu Schubladeneinsätze aus Holz auslasern möchte, macht die Software, hat die keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Objekte mehrfach schneiden, sondern man muss dann sagen, ich will diesen Schubladeneinsatz fünfmal schneiden. Das heißt, er fährt das gesamte Programm fünfmal nacheinander ab. Das heißt, wenn man viele kleine Objekte hat, mit vielen Zwischenwegen, fährt er die Zwischenwege natürlich auch alle ab. Und das K40 Whisper hat den Nachteil, muss ich sagen, die Schneidgeschwindigkeit, wenn man jetzt einen Cut macht, also unter Schneiden 30 mm pro Sekunde einträgt, ich bin damit durcheinander, 30 mm oder 30 mm pro Minute oder pro Sekunde. Naja, auf jeden Fall, wenn man da 30 einträgt, ist es so, dass er auch die Zwischenschritte immer mit dieser Geschwindigkeit fährt. Er hat also keinen Schnellgang, wie das normalerweise bei Schneidgeräten, CNC-Geräten üblich ist, dass die Zwischenwege schnell gefahren werden. Der fährt den ganzen Momp dann alles mit der niedrigen Schneidgeschwindigkeit ab und das zieht das Ganze furchtbar in die Länge. Das kann man umgehen, indem man die Schneidgeometrien in einem G-Code-Programm bearbeitet. Jetzt zum Beispiel in CAMBAM kann man das prima machen, dass man sagt, okay, die Gravur soll halt 3 mm tief sein. Das heißt, ich habe einen Vorschub Z von 1 mm pro Gang. Dann rechnet er das so um, dass er die Objekte dann auch dreimal fährt. Je nachdem, nach Materialstärke kann man sagen, okay, das Ganze ist 4 mm hoch. Dann sagt er dem Programm halt schlicht, okay, fahr viermal den Kreis. Das kann man, den G-Code kann man dann auch so im K40 Whisperer importieren und der frisst das. Das heißt, der fährt dann die einzelnen Objekte auch viermal einzeln ab und fährt auch die Zwischenschritte in Schnellgang. Das ist eine gute Sache. Wenn man die Grafiken, SVG-Grafiken direkt importiert von K40 Whisperer, ist wunderbar. Das geht fix und schnell mit den benannten Nachteilen, dass es halt dann echt manchmal ein bisschen lange dauert. Meiner Meinung nach der Hauptnachteil von dieser gesamten Kiste ist dieser kleine Bauraum. Wenn man das Ding mit A4-Größe betreibt, ich finde, es ist wirklich zu klein. Jeder Schubladeneinsatz, egal was man macht, man stößt immer an diese Grenze. Das ist wirklich schlimm. Das heißt, wenn man Schubladeneinsätze oder kleine Kisten bastelt, man muss die immer aufteilen auf mehrere einzelne A4-große Stückchen. Das ist einiges an Arbeit, was man da investieren muss und es ist manchmal auch wirklich ätzend, dass man nicht über 200x300 rauskommt. Deswegen habe ich ja meinen in groß gebaut und meine Mindestlänge, die ich haben wollte, auf der längsten Seite waren dann 600 mm, weil die Baumarktplatten, die man so kaufen kann, diese 4 mm Pappelplatten und Fichteplatten sind immer 1,20 m mal 600 mm. Und da habe ich gedacht, okay, drei Stücke, das heißt 40 mal 60 wäre optimal. Durch die Verbasteleien, die ich gemacht habe, bin ich bei 590 mal 420 gelandet. Aber damit komme ich zurecht. So ein bisschen Verschnitt kann passen. Das heißt, so eine Drittelplatte kann ich da jetzt reinwerfen und das am Stück dann da rausschneiden. Das war eigentlich auch so der große Plan. Die Führung der X-Achsen sind bei mir 12 mm Wellen mit Linearkugellagern drauf. Vier Stück insgesamt. Wenn man nur zwei Stück nimmt pro Seite, ist es zu wackelig tatsächlich. Das heißt, ich habe für die X-Achse auf jeder Seite zwei Lineallager gesetzt und die miteinander verbunden. Und das ist dann jetzt tatsächlich ausreichend stabil. Die Y-Achse ist ein Gleitlager, Kugelgleitlager auch, allerdings nicht eine Welle, sondern so eine Schiene, so eine 12 mm Schiene. Das ist für die Länge von 400, hat eine Länge von 500 mm, dann muss man rechts und links immer ein bisschen was abziehen, weil ja der Schlitten da stehen bleibt. Da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man eine 500 mm Gleitschiene hat, das ist nicht die Länge, die man tatsächlich zur Verfügung hat. Da muss man ein gutes Stück von abziehen. Mindestens die Wagenbreite muss man abziehen. Die Z-Achse ist dann auch so eine Schiene, auch wieder eine 12 mm Gleitschiene mit Kugellagerwagen. Und meine Hauptbefürchtung war, dass das auf der Länge, diese 10 cm Schiene, dann im Wagen so wackelig ist, dass mir die Linse zu stark wackelt. Aber es ist tatsächlich ausreichend stabil. Das funktioniert ganz gut. Also da ist ein minimales Spiel auch drin. Aber dadurch, dass der Linsenkopf selber nicht so gewaltig schwer ist und beim Gravieren nicht so stark hin und her schwingt alles, bin ich doch zufrieden damit. Ich hatte mir da Sorgen gemacht, dass es zu sehr schwingt, aber das funktioniert. Die Antriebsmotoren sind sogenannte NEMA 17. Die ich genommen habe, sind mit 2,5 Ampere angegeben. Das ist für die Maschine, die ich mir gebaut habe, mit diesen Kantenlängen 600 x 430 ausreichend dimensioniert. Die Motortreiber habe ich einzelne genommen für die X- und die Y-Achse. Die gibt es auch für einen 10er mittlerweile. Mikrostepptreiber bis 1 zu 64 ist das, glaube ich. Das heißt 64er Unterteilung. Das sollte man auf die Länge auch aufhaben, wenn man da nur 32. Schrittteilung hat. Das ist einfach zu grob. Das bedeutet, pro Umdrehung, beziehungsweise nicht pro Umdrehung. Die Schrittmotoren haben einen Schrittwinkel von 1,8 Grad. Jeder Schritt kann unterteilt werden in mehrere kleine Schritte durch die Schrittmotortreiber. Die ganz einfachen können in der Regel Halbschritt, das heißt pro Schritt gibt es zwei Unterteilungen. Und die etwas besseren, beziehungsweise die jetzt geläufigen, die man extern kaufen kann für wenige Euro, die können den einzelnen 1,8 Schritt in 64 Unterschritte teilen. Da kommt man auf eine sehr hohe Auflösung und das macht dann die ganze Sache rund. Wenn man nur eine Schrittteilung hat von 16 oder 32, wenn man dann in dem kleinen Maßstab dann Kreise ausschneidet, so ganz kleine Kreise oder Schrift machen will, sind die Schritte dann doch so groß, dass dann so ein leichtes Ruckeln reinkommt. Ich habe auf den Schrittmotoren Zahnriemenscheiben drauf mit einem Durchmesser von 12 mm. Das ist dann nachher bei der Konfiguration ziemlich kompliziert, das dann nachher auszurechnen, weil man muss ja dann schauen, dass der Zahnriemen, der läuft ja um die Achse, um die Zahnriemenachse und da gibt es, da muss man bei dem Zahnradhersteller, bei dem Zahnriemenhersteller gucken, was jetzt der entsprechende tatsächliche Durchmesser ist, um dann nachher in der Steuerung angeben zu können, wie viele Schritte gemacht werden müssen, um einen Millimeter zu fahren. Da muss man wirklich in die Datenblätter gucken. Ich habe den Lasercutter aufgebaut mit einem Arduino Uno Board und einem Gabel CNC Shield, so nennt sich das. Diese Shields werden normalerweise auch ausgeliefert mit Schrittmotorschreiber, die sind mir aber zu spillerig. Da habe ich kein richtiges Vertrauen drin. Ich habe dann lieber ein externes Steuerungsmodul für die Schrittmotoren. Vor allen Dingen ist es auch so, dass die Treiberbausteine, die mit dem CNC-Shield mitgeliefert werden, auch maximal 1 zu 32 Unterteilung haben und die Stromeinstellung mit einem ganz fiesen, kleinen, fisseligen Poti gemacht wird. Das ist echt mies einzustellen. An der Z-Achse habe ich so einen kleinen Schrittmotor dran. Der wird mir, wenn ich nicht aufpasse, echt zu heiß, weil die Stromeinstellung im unteren Strombereich von diesem CNC-Shield fies einzustellen ist. Das macht keinen Spaß. Beim Gabel muss man aufpassen. GRBL heißt das Ding. Dass man da, wenn man den Arduino flasht mit der Software, die neuere Version nimmt. Die 1.1H ist jetzt, glaube ich, die letzte Version. Da muss man gucken, wenn man diese CNC-Shields bestellt, die sind unter Umständen nicht auf dem neuesten Stand. Da muss man schauen, dass man die Z-Directory-Ausgänge und die Spindel-Enable tauscht. Das heißt, man muss es anders anklemmen, als es drauf ist. Das hat damit zu tun, dass in der neueren Firmware auf dem Spindel-Enable dann die PWM liegt, um die Spindelgeschwindigkeit einzustellen. Wenn man denn nämlich die Z-Achse anschließt und das so anschließt, wie es auf dem Shield ist, hat man quasi die Z-Achse an dem Spindel-Enable-Eingang dranhängen oder Spindel-Enable-Ausgang dranhängen und dann funktioniert das ganze Ding nicht, wenn man das Homing benutzen möchte, dann fährt er nämlich schlicht gegen die Wand. Und man möchte diesen PWM-Ausgang wirklich benutzen. Das ist eine echt gute Sache. Dann kann man nämlich, wenn man seine Gravuren macht, im Programm dann schon gleich sagen, ich möchte mit 1% oder mit 10 oder 20 oder 100, was man da angeben möchte, dann den Schnitt machen oder die Gravur machen. Das gibt man dann schlicht ein und der Laser tut es dann einfach mit der richtigen Leistung. Die Standardeinstellung ist PWM Max bei 1000. Das Kleinste, was man einstellen kann, ist dann 1. Und auf 1 ist die Laserleistung dann doch manchmal tatsächlich immer noch zu stark, wenn man eine feine Gravur machen möchte. Ich muss den mal einstellen auf einen höheren Wert und mal schauen, ob dann da noch kleinere Leistungen einzustellen sind. Ich habe an meinem Laser es so geregelt, dass der PWM-Ausgang dann zusätzlich noch auf den Poti geht. Das heißt, der PWM geht auf den oberen Teil vom Poti und vom Poti-Abgriff dann erst in den Laser. Das heißt, da kann ich dann anscheinend nochmal die Spannung so weit einstellen, dass ich, wenn ich auf 1 stelle, dann nochmal am Poti nochmal runterstellen kann. Das funktioniert. Warum das funktioniert, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass das wirklich ein Spannungseingang ist an dem Lasereingang, beziehungsweise dass die PWM direkt auf den Laser wirkt, aber ich müsste das echt mal forschen, wie das sein kann, dass das funktioniert. Vielleicht ist das auch bloß Zufall. Wenn man sich mit der Gabelfirmware auseinandersetzt, muss man auch darauf achten, dass man den Lasermodus aktiviert. Der lässt sich einstellen über $32 ist gleich 1. Und man sollte sich anschauen, wie das mit dem Spindelmodus ist. Normalerweise wird die Spindel mit M3 eingeschaltet und mit M5 wieder ausgeschaltet, wobei M ein Teil des G-Codes ist. Mit dem Teil sollte man sich auch beschäftigen, wenn man mit Gabel arbeitet, weil das an vielen Stellen vorkommt, dass man da per Hand mal eingreifen muss. Auch wenn man zum Beispiel LaserGBL benutzt, das ist eine Windows-Software, die tut es erstmal so, aber man muss da auch in dem G-Code Anpassungen machen manchmal. Also nochmal zu dem M3. M3 bedeutet normalerweise Spindel ein, M4 bedeutet normalerweise Spindel in die andere Richtung drehen lassen. Beim Lasermodus ist es jetzt allerdings so, M3 bedeutet konstanter Laser, das heißt, egal wie schnell die Kiste fährt, der Laser arbeitet immer mit der voreingestellten Leistung. Das heißt, wenn man den auf 500 stellt, was jetzt zum Beispiel 50% Laserleistung wäre, dann würde er diese 50% Laserleistung die ganze Zeit fahren. Wenn man M4 einstellt, hat er einen dynamischen Lasermodus. Das heißt, er passt dann die Laserleistung an die gefahrene Geschwindigkeiten an. Das heißt, wenn er um die Ecke fährt und dann langsamer fahren muss, weil die Kiste eine langsame Beschleunigung hat, wenn man eine sehr langsame Kiste hat, dann würde die Ecke halt schwarz werden, weil er, wenn er auf die Ecke zufährt, die Geschwindigkeit runternimmt und wenn er die Leistung dann nicht begrenzt, würde er halt pro Fläche mehr Leistung fahren. Das heißt, man bekommt dann schwarze Ecken. Das habe ich tatsächlich auch schon gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Graustufengravur mache, über die PWM geht das ja, dass man Graustufen graviert, dann werden die Ränder schwarz, weil er da halt, wenn er an den Rand fährt, bremsen muss, langsamer wird, umkehrt, dann im 4-Modus reduziert er die Leistung dann so weit, dass das nicht einbrennt. Wobei, da muss man auch nochmal genauer schauen, denn die Laserleistung ist nicht linear zur Eingangsspannung. Da gibt es in der GBL-Firmware aber eine Möglichkeit, da eine Tabelle einzutragen, an der er sich dann quasi langhangelt. Da gehe ich dann auch irgendwann später nochmal dran, das gucke ich mir dann genauer an. Bei so Programmen wie zum Beispiel LaserGBL habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gefunden, dass man da die Kühlung einstellt. Man kann natürlich alles per Hand bedienen, das heißt den Lüfter einschalten, den Air Assist einschalten, beim Programmstart und beim Programmende das dann alles per Hand ausschalten. Aber ich denke, man hat eine Maschine, die das selber tun kann und dann soll sie es auch bitte schön tun. Die Lüftung und den Air Assist kann man am Coolant Enable anschließen, so habe ich es zumindest gelöst, und dann Unterbrecherschalter für die Luft dazwischen gesetzt. Das heißt, die Lüftung läuft eigentlich immer an und den Air Assist kann ich dann per Hand ausschalten, wenn ich ihn nicht haben möchte. Die meiste, beziehungsweise das CNC Shield gibt nicht die Möglichkeit her, noch ohne weiteres zumindest nicht, einen weiteren Ausgang zu benutzen. Ich meine, es wäre noch einer frei, den man noch so nativ nutzen könnte, aber dann müsste ich in die Firmware reinhacken. Beim Gabel ist es so, man kann sich das Hex-File einfach runterladen und auf den Arduino draufbrennen, oder man kann auch in großen Teilen in der Firmware rumfuschen und zum Beispiel verschiedene Pins an verschiedenen Stellen auch ändern. Da gibt es eine CPU-Map .header-File, da kann man das ändern, oder man kann die Config-Header kann man ändern, das heißt, gewisse Voreinstellungen kann man schon fest in die Firmware reinprogrammieren, das Ding kompilieren und dann das Hex-File hochschieben, das geht auch. Das kann man entweder per Hand machen oder halt auch mit dem dazugehörigen Arduino Sketch, den gibt es nämlich auch dabei. Das Ganze findet man unter GitHub. Eine zufriedenstellende Raster-Image-Lösung habe ich leider noch nicht gefunden. Wenn man mit dem Gabel was machen möchte in Sachen Rastergrafik, habe ich jetzt gefunden, wenn man Image-to-G-Code sucht, da findet man so zwei, drei Sachen, die man mal ausprobieren kann. Aber das ist schon wirklich ein bisschen Hardcore, wenn man sich da reinfuscht. Es gibt Webdienste, die das machen, da kann man was probieren, oder halt Python-Skripts, die machen es auch. Ich benutze im Moment BCNC, das lässt sich auf Linux so installieren, über pip kann man das sich holen. BCNC frisst zum Beispiel auch SVGs, aber da bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden mit, weil der G-Code Umrechner für die SVG finde ich zu grob ist. Das heißt, wenn man da runde Sachen hat, die sind irgendwie noch zu eckig. Da weiß ich noch nicht, woran das liegt, ob man das irgendwo einstellen kann. Muss ich mal drin suchen. Vielleicht hat da irgendjemand einen Tipp, wo man das einstellen kann. Ich habe es noch nicht gefunden, dass er die Kreise, die man reingibt, auch wirklich als Kreise rechnet und nicht als irgendwelche Vielecke. Gut, Vielecke ist es immer, klar. Aber da kann die Abstufung noch einiges feiner werden. In meinem Laserumbau, den ich gemacht habe, ist es mit der Abluft auch so gelöst, dass ich im unteren Teil unter dem Tisch, also unter der Arbeitsfläche, einen Lüfter drin habe von der Dunstabzugshaube, die ich noch hatte. Und das funktioniert auf der Fläche doch tatsächlich ziemlich gut. Ich bin dann doch überrascht, dass das da genug zieht. Das Einzige, was mir da jetzt noch fehlt, ist noch eine Abluftklappe, aber das sollte nicht das Problem sein. Die Arbeitsfläche selber besteht eigentlich nur aus 12 mm 90 Grad Aluminiumprofilen, die in einem Abstand von 3 cm in diese Bosch-Profile reingeschoben sind. Da liegt dann einfaches Stahlstreckgitter drauf, was, wenn das dann irgendwann mal total zugeschmoddelt ist, kann ich dann auch wegschmeißen. Und mir fallen dann keine Stückchen unten in den Laser rein. Das sollte man auch berücksichtigen, wenn man sowas macht. Die Ausschnitte fallen nach unten. Das kann unter Umständen blöd sein, wenn man dann unten sich die Teile immer rausfischen muss, die man eigentlich haben möchte. Und an der Beleuchtung sollte man auch nicht sparen. Man möchte da Licht in so einer Kiste haben. Die K40-Kiste, die ich gekauft hatte, die hatte zwar eine Beleuchtung, aber die war dann doch relativ schwach. Das war auch mangelhaft, sag ich mal. Als Deckelscheibe habe ich auch ganz normales Polyacrylat drin. Da geht auch der Laser nicht durch und das muss auch nicht getönt sein. Das geht so. Das ist jetzt der Stand, den ich habe. Das heißt, einfache Ausschnitte kann ich machen. Grafiken kann ich gravieren. Das Einzige, was jetzt noch nicht funktioniert, so zufriedenstellend und einfach, ist halt Rastergrafiken. Da muss ich noch forschen. Wenn ich da neue Erkenntnisse habe, nehme ich nochmal einen Podcast auf und stelle den hier rein. Soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.